herzliches Willkommen zum vegan.ch Podcast, präsentiert von der Veganen Gesellschaft Schweiz und heute auch der Giordano Bruno Stiftung. Ich habe hier bei mir nämlich einen Interviewgast von der Giordano Bruno Stiftung, der Co-Präsident Adriano Manino. Hallo Adriano.
Hallo Raffi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich, dass du wieder hier bist. Du hast ja schon mal mit mir einen Podcast zusammen gemacht. Damals haben wir uns eher mit der theoretischen und philosophischen Fragestellung befasst und diesmal wollen wir uns wirklich einem ganz konkreten Projekt, einem aktuellen Projekt, einem sehr spannenden Projekt widmen, nämlich Sentience Politics. Es handelt sich dabei nämlich um nichts weniger als die erste Initiative in der Schweiz, die den Veganismus thematisiert und einbringt. Also ich freue mich deshalb sehr, dass du als einer der Mitinitianten dieses Projekts heute hier bist, um uns über die Hintergründe und Ziele etwas zu berichten. Freut mich sehr. Kannst du vielleicht gerade zu Beginn sagen, was Sentience bedeutet, dieser Begriff?
Ja, Sentience stammt aus dem Englischen und bedeutet Empfindungsfähigkeit oder Bewusstsein. Was wir also machen wollen, ist sozusagen Politics for all sentient beings, also Politik für alle empfindungsfähigen Wesen. Und Empfindungsfähigkeit heißt natürlich insbesondere Leidensfähigkeit, die Fähigkeit, Glück und Leid zu empfinden, sozusagen Wohl und Weh zu haben. Und das scheint auch eine Voraussetzung für ethischen Status zu sein, wenn man so will. Ich meine, von einem Stein würden wir in aller Regel nicht sagen, er habe ethische Berücksichtigung verdient, weil ein Stein ist bloß etwas und nicht jemand. Sobald aber Empfindungsfähigkeit oder Bewusstsein vorliegt, kann man, denke ich, mit Fug und Recht sagen, da handle es sich um jemanden. Also empfindungsfähige Tiere, Tiere, die über Bewusstsein verfügen, sind nicht etwas, sondern jemand, Personen vielleicht letztlich. Und all diese Wesen haben ethisch-politisch Berücksichtigung verdient. Konkret ist Sentience dann bestrebt, Strukturen zu verändern, kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche Strukturen, die unnötiges Leid verursachen. Ja, das ist sozusagen der ethische Grundwert und wir denken, dieser Wert ist auch bereits breit akzeptiert. Die meisten Menschen teilen ihn wohl. Wir sprechen uns gegen Leid aus, das völlig unnötig geschieht und das wir eigentlich leicht aus der Welt schaffen können.
Okay. Ja, jetzt ist vielleicht noch erwähnenswert, weshalb sich die Giordano Bruno Stiftung in diesem Bereich oder für ein solches Projekt engagiert. Kannst du diesen Zusammenhang erklären?
Die Giordano Bruno Stiftung setzt sich ja allgemein, ist ein Think Tank und betreibt auch gewissen politischen Aktivismus und ihr Leitkonzept ist der evolutionäre Humanismus. Also der evolutionäre Humanismus ist im traditionellen Humanismus verankert. Da geht es um Menschenrechte, um Antidiskriminierung, um eine humanitäre Einstellung. Und dann das Adjektiv evolutionär zeigt an, dass insbesondere auch das evolutionäre darwinistische Weltbild eine große Bedeutung gewinnt. Eine Grundthese der GBS ist, dass die meisten Leute heute zwar die Darwins Evolutionstheorie akzeptieren, dass wir aber immer noch denken, insbesondere im ethisch-politischen Bereich, wir Menschen stünden irgendwie auf einem besonderen metaphysischen Sockel. Seit Darwin wissen wir aber, dass auch wir Tiere unter Tieren sind, biologisch sind wir Trockennasenaffen. Und insbesondere was den Umgang mit den anderen Tieren betrifft, ist es daher nicht mehr so einfach, ja, wie das traditionell getan wurde, zu sagen, es sind ja nur Tiere. Diese Antwort wird durch Darwin radikal in Frage gestellt und das ist ein Kernanliegen zum Beispiel der GBS. Die GBS ist eigentlich eine deutsche Stiftung. Sie unterhält dann verschiedene Regionalgruppen, auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz. Und wir sind die Schweizer Regionalgruppe. Rechtlich sind wir als Verein verfasst. Wir vertreten die GBS hier zu Lande, aber offiziell. Die deutsche GBS arbeitet schon lange im Bereich des Antispeziesismus. Der Vorstandssprecher und Philosoph Michael Schmidt-Salomon führt diesen Punkt in seinen Büchern aus, beispielsweise im Manifest des evolutionären Humanismus. Dieses Buch enthält ein ganzes Kapitel über den Antispeziesismus. Und die deutsche GBS hat entsprechend zum Beispiel auch das Great Ape Project lanciert, der das Grundrechte für Menschenaffen fordert. Und wir führen diesen Gedanken weiter. Das Great Day Project wird auch als Türöffner verstanden und Sentience Politics führt diesen Gedanken nun konkret weiter, also das zum tierethischen Aspekt. Dann gibt es aber noch einen allgemeineren, ich habe bereits erwähnt, eben, dass das Grundanliegen der Giordano Bruno Stiftung im Grunde allgemeine Aufklärung ist und für die Aufklärung ist natürlich die Vernunft, die Rationalität ganz zentral. Und Rationalität bedeutet unter anderem möglichst effektive Zielerreichung. Und für die Politik würde dies wiederum bedeuten, dass wir nicht einfach, wie dies zu oft geschieht, einfach einen Politikbereich herausgreifen und sagen, wir engagieren uns hier. Ja, das ist nun das Wichtigste, sondern wir würden zunächst eine Bestandesaufnahme leisten der größten aktuellen Probleme und Herausforderungen im globalen Kontext. Und auf dieser Liste würde man zum Beispiel Stichworte finden wie Klimawandel, Welthunger und Wasserknappheit. Immer noch ist es fast 1 Milliarde Menschen, die permanent unterernährt sind und 20.000 Kinder sterben täglich an den Folgen. Dann das aktuell enorme Tierleid. Global schlachten wir jährlich an die 60 Milliarden Landtiere. In der Schweiz sind es über 50 Millionen. Diese Dimensionen sind enorm. Oder auch die öffentliche Gesundheit. Das sind so Bereiche, das ist eine unabgeschlossene Liste großer Herausforderungen. Und in einem zweiten Schritt würde man sich dann rational überlegen, wie können wir mit unseren limitierten Ressourcen, ich meine, unsere Ressourcen sind immer limitiert, ja, Zeit, Geld, Arbeitskraft, Energie, das ist alles limitiert. Wie können wir mit diesen Ressourcen, wenn wir die Welt zum Besseren verändern wollen, einen möglichst großen Impact erzielen, einen möglichst hohen Zielerreichungsgrad erzielen? Und wenn man sich dies systematisch überlegt, ja, dann sucht man zum Beispiel nach Synergiepunkten oder nach Hebelpunkten mit großer Hebelwirkung, wo man sozusagen den Hebel ansetzen kann und dann in möglichst vielen Problembereichen auf einen Schlag einen Beitrag zur Problemlösung leisten kann. Und ein heute stark vernachlässigter Synergiepunkt oder Hebelpunkt, denken wir, ist der Teller bzw. die Ernährung. Oft wird die Ernährung noch nicht einmal als Politikum anerkannt. Ja, Ernährung ist reine Privatsache, aber das ist eine unseres Erachtens absurde Ansicht. Denn was nicht nur private Folgen hat, sondern eben öffentliche, global relevante Folgen, kann auch keine Privatsache sein, sondern muss Politikum sein. Und wir wissen heute wissenschaftlich, dass unsere Ernährung und insbesondere der übermäßige Konsum an Tierprodukten negative Auswirkungen hat auf das Klima, auf den Welthunger und die Wasserknappheit, auf die öffentliche Gesundheit und insbesondere natürlich auch auf das Tierleid. Die aktuellen Politikdebatten verlaufen unseres Erachtens oft ziemlich irrational. Also in der Klimadebatte zum Beispiel ist oft vom Verkehr die Rede, vom Wohnen die Rede. Aber zum Beispiel UNO-Studien oder auch Untersuchungen des Bundesamts für Umwelt in der Schweiz haben gezeigt, dass die Nutztierhaltung einer der Hauptfaktoren, wenn nicht der größte Faktor der Umweltbelastung darstellt. Und trotzdem wird dieser Faktor vernachlässigt. Und das ist gerade deshalb besonders irrational, weil es so scheint, dass wir im Ernährungsbereich mit viel geringerem Aufwand als im Bereich des Verkehrs oder des Wohnens einen größeren Impact erzielen könnten. Ja? Pflanzliche Produkte, vegane Produkte sind heute leicht verfügbar, leicht erhältlich, schmecken gut. Viele bestehen auch bereits, also Fleisch, Käsealternativen bestehen teilweise auch bereits schon den Blindtest, ja, wenn sie testet, gegen Tierprodukte antreten lässt. Das heißt, vermutlich ließe sich in diesem Bereich mit dem geringsten Aufwand der größte Impact erzielen und trotzdem wird das Thema politisch ignoriert. Und das scheint hochgradig irrational und das möchten wir als GBS ändern. Und weil wir eben einen Rationalitätsfokus haben, passt das ganz gut in unsere Agenda.
Ja, mich und wahrscheinlich ganz viele andere vegan lebende Menschen freuen sich natürlich darüber, wenn eine Organisation, die, sagen wir mal, auch historisch gesehen aus etwas einem anderen Bereich kommt, die mit diesem Thema dann irgendwie oft dann nichts mehr zu tun haben will, eben auch, weil man das Gefühl hat, es ist zu heikel, man will dieses Eisen nicht anfassen, dass man sich damit befasst und auch zeigen kann, dass man rational und argumentativ eben auch auf einer starken Seite ist, wenn man für den Veganismus plädiert. Und deshalb freuen wir uns natürlich auch von der veganen Seite her, wenn diese beiden Bereiche sich hier überlappen zu einem solch schönen Projekt. Jetzt ist aber die Frage, ja eben, wenn wir am meisten erreichen wollen, vielleicht ist der politische Weg halt doch einer der schwierigsten. Oder wieso jetzt gerade auf die Ebene der Politik einsteigen?
Ja, wir denken eben, dass sich der politische Weg strategisch sehr gut eignet, auch um eine große Wirkung zu erzielen. Ich meine, dass ein Hauptziel besteht natürlich darin, eine gesamtgesellschaftliche Debatte zur nachhaltigen Ernährung anzuregen und zur Frage eben, warum die Ernährung auch ein wichtiges Politikum sein sollte. Und wenn die Medien darüber berichten, wenn die politischen Parteien das Anliegen zur Kenntnis nehmen und so weiter, dann kann man sich davon, glaube ich, schon gerechtfertigterweise eine große Wirkung erhoffen. Weiter gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass sich das Marktverhalten der Leute, also das Konsumverhalten, ich meine, das weiß man natürlich auch aus persönlicher Erfahrung oft, nicht selten stark unterscheidet von ihrer ethisch-politischen Haltung. Mhm. Ja, also wenn man die Leute fragt, wie stellt ihr euch zur Massentierhaltung zum Beispiel, mhm, dann geben an die 80% vielleicht die Antwort, ja, Massentierhaltung lehne ich eigentlich ab. Mhm. Wenn man sich dann aber die Marktstudien ansieht und das Konsumverhalten der Leute betrachtet, dann merkt man, dass sich das kaum niederschlägt, ja, im Einkaufsverhalten vieler Menschen. Und das heißt, es gibt diesen Gap, mhm, zwischen Marktverhalten und ethisch-politischer Einstellung. Das kann man aber ausnutzen, wenn man eben auf die Ebene der Politik wechselt und im demokratischen Diskurs, in der demokratischen Arena sozusagen, den Leuten die Möglichkeit gibt, darüber zu entscheiden, ob eben zum Beispiel der Anteil pflanzlicher Produkte erhöht werden soll und der Anteil tierlicher Produkte gesenkt, mhm, werden soll. Davon erhoffen wir uns also auch größere Chancen. Weiter muss man, wenn man einfach rein über den Markt geht und dort die einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten zu überzeugen versucht, müsste man natürlich letztlich alle überzeugen, wenn man eine wirklich umfassende Änderung herbeiführen wollte. In der demokratischen Politik genügen 50%. Mhm. Das ist auch ein Vorteil der demokratischen Politik. Und weiter eben wollen wir auch wirklich den Punkt in die öffentliche Debatte tragen, dass es sich bei der Ernährung um ein Politikum handelt. Ja, ich meine, das ist sozusagen eine Voraussetzung für eine sinnvolle Debatte, denn wie bereits gesagt, oft wird der Ernährungsbereich bisher einfach als reine Privatsache dargestellt, was er aber eben aufgrund der nicht privaten Folgen definitiv nicht ist.
Jetzt gibt es auch vielleicht Stimmen, die aufkommen, die dann sagen, ja, wenn man da über die Politik geht oder über den Staat, dann kommt eine Bevormundung raus und man wird quasi gezwungen zu einem gewissen Verhalten und das kommt dann nicht von den Leuten selber und motiviert sie quasi von innen und deshalb kommt dieser Zwangsvorwurf auf, ja, ihr könnt mir doch nicht vorschreiben, wie ich mich zu verhalten bzw. was ich zu essen habe. Wie kann man dem entgegnen?
Ja, dieser Vorwurf wird oft laut. Ich glaube, da gibt es mehrere Entgegnungen. Zunächst einmal ist zu sagen, dass wir da einen demokratisch-politischen Weg gehen. Ja, ich meine, wir gehen diesen demokratischen Weg. Das heißt, insofern kann politisch eigentlich nicht von Bevormundung die Rede sein. Das ist der übliche Weg. Also wenn man hier von Bevormundung spricht, dann müsste man eigentlich jede Initiative und jedes Gesetz für bevormundend halten. Ich meine, unser Verhalten wird in vielfältiger Weise reguliert und limitiert von Gesetzen. Insofern ist das ein üblicher Prozess. Und weiter weisen wir auch immer auf den konkreten Inhalt der Initiativen hin. Und diese besteht darin, dass wir insbesondere fordern, dass in Kantinen der öffentlichen Hand neu auch täglich vegane Menüs angeboten werden. Das heißt, es wird hier kein Konsument, keine Konsumentin gezwungen, vegan zu konsumieren, sondern man kann sogar argumentieren, dass sich die Wahlfreiheit faktisch erhöht. Neu hätten wir ein breiteres oder überhaupt erst auch eine vegane Option zur Wahl. Mhm. Nicht zuletzt muss man auch sagen, für Leute, die zum Beispiel besonders staatskritisch sind, also heute haben wir ja schon vielfältige staatliche Interventionen im Ernährungsbereich, die uns aber eher in die Richtung der Tierprodukte drücken. Ja, also wir haben hierzulande jährlich Milliardensubventionen für die Tierwirtschaft, für die Tierprodukte und das erzeugt natürlich einen Druck Richtung Tierkonsum. Und insofern würden wir hier also eigentlich lediglich auch ein Gegengewicht schaffen.
Das ist ja auch die Brille, die wir von früh an aufgesetzt bekommen, dass Tierprodukte zum Alltag gehören, dass Milch gesund ist, dass man viel Fleisch essen muss, um gesund zu sein. Werbung, die einem täglich berieselt. Und dieser Aspekt wird selten kritisiert, sondern man ist ein bisschen so getrimmt, nicht wahr?
Genau, also die Sozialpsychologin Melanie Joy spricht ja hier vom Karnismus, nicht von der Ideologie, dass Fleischkonsum notwendig sei. Und genau, das wird uns von Kindesbeinen an sozusagen im Gehirn eingepflanzt. Und das natürlich auch, dieser kulturelle Faktor ist auch etwas, das unsere Wahlfreiheit einschränkt. Ja. Es ist ein Stück Desinformation, ein Stück Ideologie und das schränkt immer, Desinformation schränkt immer auch unsere Entscheidungsfreiheit ein. Und insofern wollen wir hier auch eben, das ist auch natürlich passt zur GBS, einen Aufklärungsbeitrag leisten. Ja. Rationale, vernünftige Argumente in die Debatte einbringen und mit gängigen Mythen aufräumen.
Vielleicht nur kurz, einer dieser Mythen ist ja eben, dass veganes Essen eigentlich nicht gut ist. Viele Leute haben das Gefühl, wenn ein Menü vegan ist und sie nicht vegan leben, dass es dann nichts für sie ist. Und das ist etwas, das mich persönlich sehr stört, weil klar, es bestehen noch Defizite bei den Kochkünsten, den entsprechenden, aber wir, die schon lange vegan sind, wissen, wie lecker und wie vielfältig, abwechslungsreich und gesund veganes Essen sein kann. Und ja, deshalb ist dieses Stigma, dass es vegan ist und deshalb es einem aufgezwungen wird und sicher nicht schmeckt, sondern ich muss es dann quasi runterwürgen, auch für mich so ein Vorwurf, der mich wirklich stört.
Genau, das gehört natürlich auch zur aktuell verbreiteten Desinformation über die Frage, wie kulinarisch passabel oder sogar lecker die vegane Küche ist oder eben nicht ist. Und ja, ich meine, es ist nicht erstaunlich, dass die tierbasierte Küche weiterentwickelt ist als die vegane. Ich meine, seit Jahrhunderten fließen da Ressourcen in die Optimierung der tierbasierten Küche und relativ gesehen erst viel weniger Ressourcen in die vegane Lebensmitteltechnologie auch. Und trotzdem ist es ja erstaunlich, was vegan bereits möglich ist. Eben Würste, Gulasch, viele weitere Alternativprodukte bestehen den Blindtest bereits, wie man gesehen hat. Und insofern, ja, wollen wir auch hier einen Informationsbeitrag leisten und darauf hinweisen, dass wenn wir endlich auch mehr Ressourcen in die vegane, wenn wir mit gleich langen Spießen gemessen würde, also relativ zu den Ressourcen, die in die vegane Küche fließen, dass es dann auch kulinarisch, dass wir da überhaupt keine Einbußen hätten.
Wobei eben ja auch beim Initiativtext drin ist, dass man geeignete Anreize schafft für Köchinnen und Köche, die weitergebildet werden in Richtung pflanzlicher Kochkunst.
Genau, das gehört selbstverständlich dazu. Also hier müssen wir natürlich auch parallel die Kochkünste verbessern, sodass das Angebot dann auch kulinarisch hochwertig ist. Und wie bereits erwähnt, der Text ist darauf angelegt, tatsächlich die Wahlfreiheit nicht zu beschränken. Einerseits ist es natürlich so, dass es schon auch ein Negativ in die Gesamtrechnung eingeht, wenn eine Maßnahme die individuelle Freiheit einschränkt. Das ist natürlich wünschenswert, auch die individuelle Freiheit zu optimieren. Und weiter wollen wir auch realpolitisch eine Chance haben. Ja. Und wenn da immer gleich Alarmglocken anspringen, ja, Bevormundung, Einschränkung der Wahlfreiheit, dann wollen wir das natürlich realpolitisch berücksichtigen. Jetzt einer unserer Unterstützer ist ja der Nationalrat Bastien Giraud. Er hat sich auch intensiv mit einem relativ neuartigen politischen Konzept mit der Bezeichnung Nudge befasst. Ja, dazu gibt es Bücher, zum Beispiel eines von Thaler und Sunstein. Nudge bezeichnet eine Veränderung der Entscheidssituation, die unsere Wahlfreiheit nicht einschränkt, uns aber trotzdem bessere Entscheidungen treffen lässt. Also ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, dass man herausgefunden hat, wenn man in Herrentoiletten, in Pissoirs, das Abbild einer Fliege anbringt, dass dann 80% weniger Urin auf dem Boden landet. Ja. Alleine durch diese Veränderung des Entscheidkontextes kann man Ziele, nämlich einen urinfreien Boden, in diesem Fall besser erreichen. Ein weiteres Beispiel wäre das Thema Organspende. Da zeigt sich, dass in einigen Ländern über 80, gar 90% der Bevölkerung Organspender sind und in anderen Ländern bloß um die 10 oder 20%. Und dann fragt man sich, wie kommt das? Sind das ganz andere kulturelle Einstellungen? Und die Erklärung ist meist ganz simpel. In den einen Ländern muss man sich zur Organspende anmelden, in anderen Ländern von ihr abmelden. Und das macht den ganzen Unterschied. Ja? Also wir werden so oder so in die eine oder andere Richtung genatscht. Wenn man sich anmelden muss, wird man in die Richtung genatscht, nicht Organspender zu sein. Wenn man sich abmelden muss, wird man in die Richtung genatscht, Organspender zu sein. Ja? Und man weiß das auch, also man kann sich auch, das ist auch ein Ergebnis, wird in der Psychologie zum Beispiel untersucht, wie man sich auch im Alltag selbst natschen kann. Okay. Wenn man zum Beispiel das Ziel hat, mehr Sport zu treiben oder ein Instrument zu lernen oder eine Programmiersprache zu lernen, was weiß ich, aber merkt, dass man etwas Motivationsprobleme hat, dann kann man sich zum Beispiel so natschen, dass man sich mit einem Kollegen, einer Kollegin zusammentut und sagt, wir machen das zusammen. Ja? Okay. Jeden Morgen gehen wir joggen oder jeden Mittwoch Nachmittag lernen wir programmieren und das erzeugt dann auch einen leichten sozialen Druck, den wir uns vielleicht auch selbst auferlegen möchten und so erreichen wir Ziele dann besser.
Und wie wird jetzt dieses Nudging im Kontext dieser Initiative und eben in politischer Hinsicht hier angewendet?
Ja, wir haben versucht, den Nudging-Ansatz sozusagen direkt auf unsere Initiative zu übertragen und ihn dort anzuwenden. Unser Ziel ist es ja, das vegane Angebot zu erweitern. Und alleine die Erweiterung eines Angebots, die schränkt die Wahlfreiheit, wie gesagt, nicht ein, sondern erhöht sie eigentlich faktisch sogar. Alleine die Erweiterung eines Angebots führt dazu, dass es wahrscheinlicher wird, dass wir von dem Angebot dann auch Gebrauch machen und es nachfragen. Das heißt, es ist ganz analog, eben, wenn ich mich zum Beispiel selbst nudgen will, hin zu mehr Sport. Ja? Dann, wenn ich mir zum Beispiel einen Home-Trainer in die Bude setze, dann alleine die Anwesenheit dieses Home-Trainers macht es wahrscheinlicher, dass ich mehr Sport treibe. Und ganz analog eben alleine die Anwesenheit und Sichtbarkeit von ja, kulinarisch möglichst hochwertigem veganen Angebot macht es wahrscheinlicher, dass wir es dann auch nachfragen. Und so wie wir uns als individuelle Personen selbst nudgen können, können wir das auch kollektiv tun. Ja? Die Demokratie kann sich kollektiv selbst nudgen. Ich habe bereits erwähnt, dass eine Mehrheit der Leute sich eigentlich gegen die Massentierhaltung ausspricht, dass sich das aber im Konsumverhalten nicht zeigt. Und nun können wir, das ist auch ein Hauptzweck der Demokratie, ja? Wenn wir merken, dass wir eigentlich unsere eigentlichen Ziele auf dem Markt nicht erreichen, dann ist das quasi eine Freiheitsbeschränkung, ja, also der Autopilot unseres Gehirns, wenn man so will, der will nicht so, wie wir eigentlich möchten. Eigentlich möchten wir wohl weniger Tierprodukte konsumieren oder zumindest die Massentierhaltung reduzieren, aber wir sind dann nicht in der Lage, auf dem Markt dies umzusetzen. Aber nun haben wir zum Glück auch politische Hebel, das heißt, wir können hier entscheiden, politisch strukturell etwas zu tun, um zum Beispiel eben das pflanzliche, das vegane Angebot zu fördern. Und uns damit selbst nudgen für mehr Freiheit. Ja? Also das Resultat davon ist dann eigentlich, dass wir unsere Ziele, wenn Tierschutz zum Beispiel eines unserer Ziele ist, Klimaschutz zu unseren Zielen gehört, dann werden wir unsere Ziele besser erreichen. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was Freiheit im Kern bedeutet.
Absolut. Wie werden wir nun die Leute dazu nudgen, die Initiative zu unterschreiben, damit wir es überhaupt zur Abstimmung bringen?
Ja, mit möglichst guten Argumenten, mit Information, mit einer Widerlegung auch der Mythen, die zum Beispiel die Fleisch- und die Milchindustrie verbreitet. Und ich glaube auch, dass wir in gewissem Sinne auch nur beschränkt Überzeugungsarbeit leisten müssen. Denn wie gesagt, also wer würde sich gegen Tierschutz aussprechen und worin besteht Tierschutz? Also ich meine, man könnte das Tierschutzprinzip vielleicht wie folgt zusammenfassen: Wir wollen es allgemein vermeiden, Tieren unnötige Schäden zuzufügen. Ja. Und es steht außer Frage, dass der Fleischkonsum, der Tierkonsum allgemein Tiere schädigt. Und wenn gute und gesunde vegane Alternativen verfügbar sind, dann wird die Sache auch unnötig. Ja. Insofern ist diese Definition erfüllt, es handelt sich um eine unnötige Schädigung. Und eigentlich ist es, oft wird ja auch gesagt, ist das der Veganismus oder jetzt auch diese Initiative, ist das Ausdruck einer Ersatzreligion? Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Abwehrmechanismus seitens vieler Fleischesser, dass man sagt, naja, das ist wie eine Religion und das hat nicht mein Ding, nicht, dann müsste ich dieser Religion beitreten. Aber eigentlich ist es etwas Triviales, ja, gar nichts Großartiges. Ich meine, wer würde bestreiten, dass es gut ist, unnötige Tierschädigungen zu vermeiden? Und ja, das ist gar nichts Großes, geschweige denn eine Religion. Und die Initiative ist einfach eine konsequente Umsetzung dieses Tierschutzgedankens, unter anderem. Ich habe ja die weiteren Gründe, eben Klima zum Beispiel.
Genau, und das Gute an dieser Initiative ist ja eben genau, dass es diese persönlichen Ansichten, die viele von uns, die selbst vegan leben, ja in uns tragen, diese Überzeugung, die Argumente, die wir alle kennen, auf eine, ich sage mal, breitere Ebene bringen können, auf die politische Ebene, wo sie auch mehr Gehör finden. Und ich finde es dann auch wie fast nur logisch, dass dann auch diese Kontraargumente jedwelcher Art, die wir schon zur Genüge kennen, wo versucht wird, den Veganismus anzugreifen, sei es jetzt, weil man beim Autofahren auch Insekten tötet oder weil es nicht genügend Grasland gibt oder eben diesen Religionsvorwurf, solche Sachen hier, aber zumindest können wir diese jetzt auf der quasi öffentlichen Bühne beantworten und nicht nur irgendwo im privaten Bereich, weil wir haben die Argumente und das macht es ja auch spannend. Man könnte nun aber auch sagen, ja, wieso verlangt ihr nicht mehr? Wieso wollt ihr nur das Menü 3 soll vegan werden und die anderen dürfen noch Fleisch und weiß Gott was drin enthalten? Wieso fordern wir nicht viel radikaler nach Veganismus, nach der Abschaffung von der Tiernutzung?
Ja, ich glaube, es ist sicher wichtig, im argumentativen Diskurs darauf hinzuweisen, dass es letztlich sicher gut und wünschenswert wäre, komplett oder möglichst komplett auf vegan umzustellen. Zugleich denke ich aber, ist es strategisch wichtig, auf dem Weg, auch zu diesem Ziel, eben realpolitische Gegebenheiten zu berücksichtigen. Und es stimmt in der Tat auch, in liberalen Demokratien ist die Wahlfreiheit, die individuelle Wahlfreiheit, auch ein wichtiges Gut. Und wenn es auch für uns und für jede Gruppe, die ein Anliegen in die Politik trägt, möglich ist, einen Beitrag zur Lösung und vielleicht einen Schritt zu gehen auf dem Weg zu einem Ziel, ohne die individuelle Wahlfreiheit einzuschränken, dann ist unser Zielerreichungsgrad auch höher, weil ich meine, es trifft zu, die individuelle Wahlfreiheit ist ein hohes Gut und selbst wenn wir letztlich der Meinung sind, dass, und ich denke, diese Meinung kann man auch argumentativ gut fundieren, dass die Freiheit des einen dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt, dann würde das natürlich auch eine striktere Regulierung rechtfertigen. Aber ich glaube, wenn wir heute realpolitisch auf dem Weg zum Ziel einen Impact haben wollen, dann müssen wir pragmatisch vorgehen. Dann können wir mit Nudges versuchen, etwas zu erreichen und zugleich aber im Diskurs durchaus auch argumentativ darüber hinausgehen. Und klar, das ist auch, denke ich, eine Stärke der Initiative tatsächlich, dass sie auch von Leuten, von vielen Leuten unterstützt werden kann, die selbst Fleisch essen oder Flexitarierinnen, Vegetarierinnen sind. Wenn man der Meinung ist, dass wir aktuell zu viele Tierprodukte konsumieren, dann müssen wir auch einen Shift in Richtung mehr pflanzlich, mehr vegan anstreben. Das heißt, auch all diese Leute müssten die Initiativen unterstützen. Und wenn sie dann denken, dass es mit diesem ersten Schritt getan ist, dann können sie ja einen zweiten Schritt stoppen und nicht mehr unterstützen. Und wer dann weitergehende Schritte unterstützt, der kann das demokratisch dann auch wieder tun. Insofern, für gewisse Leute ist es eine Anführungs- und Schlusszeichen Salamitaktik, aber ich sehe nicht, weshalb das ein schlagendes Argument dagegen wäre, die Initiative auch zu unterstützen, wenn man sie für einen ersten und letzten Schritt vielleicht hält. Aber klar, es ist natürlich für die Gesellschaft auch interessant, die Implikationen zu Ende zu denken. Ja? Also wenn man jetzt tatsächlich konsequent Richtung Veganismus ginge, was hieße das dann? Zum Beispiel wird oft auf die Insekten hingewiesen, ja, du bist Veganer, willst keinem Tier Schaden zufügen, musst du dich dann zu Hause einschließen? Und ja, ich meine, solche Fragen kommen auf und sie sind natürlich auch legitim, aber oft sind sie natürlich nicht gut durchdacht, beziehungsweise entspringen einfach einem Bias, der auf Gedeih und Verderb den Fleischkonsum rechtfertigt. Ich meine, hier kann man zum Beispiel sagen, naja, es muss natürlich auch alltagspraktikabel sein, es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern einfach Graustufen und wir wollen uns laufend verbessern und das Argument, naja, wenn du auch Insekten schädigst, dann kannst du gleich auch alle anderen Tiere mitschädigen. Das zieht nicht, weil es ist analog zu einem Argument eines Vielfliegers zum Beispiel, der einem Radfahrer sagen würde, naja, für die Produktion deines Velos ging ja auch noch Energie drauf und das hat ja auch noch Treibhausgasemissionen erzeugt. Selbstverständlich ist Radfahren viel besser als Fliegen und selbstverständlich sind Entwicklungen in diese Richtung zu begrüßen und die Veganer behaupten von sich nicht perfekt zu sein. Und klar, es stellen sich dann weitergehende Fragen bei den Insekten, auch wissenschaftlich sehr interessante. Wir wissen noch nicht wirklich, ob Insekten auch über Bewusstsein verfügen. Und nur weil es dort auch unklare Fälle gibt, widerlegt das ja noch nicht die klaren. Ich meine, auch hier kann man sagen, auch im Bereich der Menschenrechte gibt es ja viele unklare Fälle. Zum Beispiel am Lebensanfang, am Lebensende oder wenn es um globale ökonomische Strukturen geht, da gibt es viele menschenrechtlich unklare Fälle. Das widerlegt aber nicht die vielen, vielen klaren. Und dasselbe ist natürlich im Bereich der Tierrechte der Fall. Auch hier gibt es Grenzfälle, hier gibt es schwierige, unklare Fälle. Aber es gibt auch viele klare.
Ja, ja, ganz viel Offensichtliches ist genau. Ja da. Und ich glaube, die Initiative erfüllt ja genau diese Fragestellungen, wieso tun wir das den Tieren unnötigerweise an? Wieso verfolgen wir nicht die Alternativen? Wieso bieten wir nicht pflanzliche Möglichkeiten, sich zu ernähren, die kein Tierleid oder viel weniger Tierleid.
Genau, und ich meine, da kann man hinweisen auf aktuelle gesetzlich verankerte Praktiken, zum Beispiel die Entwicklung von Tierversuchsalternativen. Ja, im Laborbereich akzeptieren wir alle, dass es schlecht ist, Tiere unnötig zu schädigen. Es gibt eine Bundespflicht, eine Staatspflicht zur Förderung der Alternativen und es ist strikt verboten, auch nur ein Tier im Labor zu medizinischen Zwecken zu schädigen, wenn es dazu Alternativen gibt. Jetzt im kulinarischen Bereich müsste logisch zwingend eigentlich genau dasselbe gelten. Und mehr noch, weil im medizinischen Bereich stehen ja letztlich Menschenleben auf dem Spiel und trotzdem sprechen wir uns dort mit einer Staatspflicht dafür aus, die Alternativen zu fördern und anzuwenden. Im kulinarischen Bereich geht es höchstens um etwas kulinarischen Genuss, also müsste diese Pflicht dort eigentlich erst recht gelten. Und nur weil es unklare Fälle gibt, eben mit Insekten zum Beispiel, ja, ist klar, also es ist es ist für mich äußerst negativ, wenn ich auch nur ein Insekt schädige. Ja? Aber welche Alternativen haben wir denn? Ich meine, dieselben Probleme stellen sich menschenrechtlich. Also töten wir den Menschen, wenn wir Autobahnen bauen? Ja? Also wir wissen, wenn wir Straßen bauen, dann werden jährlich Dutzende oder Hunderte Menschen sterben. Mhm. Und ich meine, das sind auch menschenrechtliche Trade-offs, die aber nicht die Grundidee der Menschenrechte widerlegen. Und dasselbe gilt für die Tierrechte.
Also aus veganer Perspektive und aus der jemand, der sich schon lange mit dem Thema auseinandersetzt, sich dafür einsetzt, dass man vegan zur Kenntnis nimmt, dass es gefördert wird, nicht? Auch die vegane Gesellschaft Schweiz, die sich hier einsetzt, ist dieses Projekt wirklich eine tolle Sache, die absolut unterstützungswürdig ist. Und diese Unterstützung braucht es natürlich auch. Also das macht sich ja nicht von selber alles hier zusammenzustellen. Die Argumentation, ich war auch an der Pressekonferenz in Bern, die ihr gehalten habt, mit Giro, mit dir, mit dem Philipp Hochuli, dem Koch und noch anderen Mitinitianten. Und das war wirklich eine starke Sache, wenn man hier auf der politischen Bühne aufgetreten ist mit dieser Professionalität. Ich bin mir nur aber ganz sicher, dass sich viele Leute fragen, ja, was kann ich tun, um das zu unterstützen? Klar, ich kann es unterschreiben und so weiter und vielleicht auch mal mit einem Unterschriftenbogen erstellen oder irgendwo in der Bekanntschaft diese Unterschriften sammeln, wobei es ja sich in einem ersten Schritt auf Basel-Stadt und Bern konzentrieren wird, diese Sammlung, damit wir die Initiativen dort einreichen können. Was gibt es sonst noch, das man tun kann, wo man sich engagieren könnte?
Ja, wir haben sehr viele Leute, die sich freiwillig engagieren und es gibt auch sehr viel zu tun. Medienarbeit zum Beispiel, Medienmonitoring, das Verfassen von Leserbriefen, von Blogposts für Sentience Politics oder die GBS allgemein. Wir brauchen immer Leute, die juristische Abklärungen vornehmen zum Beispiel, Leute für Lobbying, politische Kontakte anschreiben und so weiter und so fort. Dann natürlich für das Sammeln der Unterschriften, du hast es bereits erwähnt, die Initiativen sind ja noch nicht konkret lanciert. Wir klären auch noch ab mit Stadtparlamentarierinnen, ob wir auch anfangs parallel den parlamentarischen Weg gehen wollen. Das ist strategisch noch offen. Ich meine, da gibt es an allen Fronten viel zu tun und wir sind natürlich immer froh über Unterstützung.
Ja, und wie finanziert man das Projekt? Kann man vielleicht auch spenden dafür?
Ja, wie erwähnt, also wir verlassen uns auf viele Freiwillige, aber wir haben auch einige bezahlte Stellenprozente, ohne die es nicht ginge. Michel Singer zum Beispiel koordiniert das ganze Projekt Sentience Politics und das ist auch absolut zentral. Mhm. Und ja, also hier sind wir angewiesen auf Spenden interessierter Privatpersonen und wir beziehen uns hier insbesondere auch auf das Konzept Earning to Give, das aus der Effective Altruism Bewegung kommt. Ich glaube, du hast dazu einen Podcast bereits mit Jonas Müller auch durchgeführt. Und die Idee ist hier, dass man einen relativ hohen, also unüblich hohen Anteil des Einkommens monatlich spendet an möglichst effektive Zwecke. Es gibt zum Beispiel die Oxforder Organisation Giving What We Can, wo man Mitglied werden kann, wenn man 10% mindestens des eigenen Einkommens spendet. Und so etwas Ähnliches möchten wir auch etablieren in der veganen Tierrechts-Community. Und hier ist der Gedanke zentral, dass eigentlich der eigene Konsum relativ gesehen gar nicht so wichtig ist, obwohl er intuitiv sich äußerst wichtig anfühlt. Ja, ich glaube, wir hätten durchaus Probleme, ja, relativ starke Gewissensbisse, wenn wir mal Fleisch konsumieren würden, ja, und würden das also für problematisch halten. Wenn wir aber nicht spenden, obwohl wir einen Betrag zur Verfügung hätten, den wir spenden könnten, dann fühlt sich das viel weniger schlimm an, subjektiv. Obwohl, wenn man die objektive Impact-Rechnung macht, obwohl von diesem Betrag, der nicht gespendet wird, vermutlich viel mehr Tierleben auch abhängen. Ja, wenn man sich überlegt, auch traditionell in der veganen Bewegung habe ich den Eindruck, haben viele relativ viel Zeit darin investiert, den eigenen Konsum zu optimieren. Ja, ich meine, in der aktuellen Gesellschaft kann man ja nicht 100% vegan leben, aber sozusagen relativ viel Zeit investiert in den Versuch von 95% vegan auf vielleicht 99% vegan zu kommen. Aber wenn man diese Zeit und diese Ressourcen investieren würde, um andere Leute auf vielleicht 80-90% vegan zu bringen, dann hätte man hier natürlich eine viel größere Wirkung. Mhm. Und mit Spendengeldern kann man das natürlich versuchen. Ja? Also man kann, und das versuchen wir natürlich auch, man kann versuchen, Geld so zu verwenden, dass man eine gesellschaftliche Debatte anregt und möglichst viele Menschen erreicht mit diesen Argumenten. Und ja, es ist zu erwarten, dass dies insbesondere auch viele junge Leute für die Thematik interessieren und vielleicht begeistern wird und dass sie dann beginnen werden, ihre Ernährung auch entsprechend anzupassen. Und wir erhoffen uns davon einen großen Impact. Und jetzt, das kann man natürlich auf verschiedenen Stufen auch betreiben. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Leute, die hierzulande durchschnittlich oder etwas überdurchschnittlich verdienen und dann sich entscheiden, 50% des Einkommens zu spenden. Ja, ich meine, damit kann man immer noch, wenn man jung ist und denkt, man kann in einer WG ganz komfortabel, passabel leben, dann kann man durchaus 50% spenden, wenn man Großverdiener ist, selbstverständlich auch, und weiterhin Luxus haben, oder eben 10% oder einfach einen unüblich hohen Mitgliederbeitrag in Anführungs- und Schlusszeichen bezahlen. Ich meine, heute ist es üblich, ein Mitglied in Vereinen zu sein, vielleicht 100 Franken jährlich aufzuwenden. Warum nicht 100 Franken monatlich? Mhm. Ja, wenn man sich überlegt, das spürt man vielleicht kaum. Und wenn man diese 100 Franken investieren kann in gesellschaftliche Werbung, ja, für dieses wichtige Thema, dann kann man damit vermutlich sehr viel bewirken.
Also wir bieten quasi die Gelegenheit mit diesem Projekt auch eben, dass man die eigene Überzeugung und diese gewichtigen Argumente wirklich einem breiteren Publikum anbieten kann. Eben gerade viele Leute, die mögen diese Argumentation ja nicht, sie sind es etwas leid, sich immer rechtfertigen zu müssen, wären aber froh, oder wenn sie einen Artikel lesen in der Zeitung, sind wir doch alle froh, wenn wir sehen, hey, da sagt wieder mal jemand Klartext, so sollte es eigentlich sein, aber für mich ist es jetzt zu mühsam. Und je mehr das man leisten kann, je mehr Leute können wir wirklich erreichen. Das haben wir jetzt auch gezeigt mit dem Medienecho, seit diese Pressekonferenz stattgefunden hat, seit man von diesen Initiativen gehört hat, was da alles zurückgekommen ist und wir immer die Gelegenheit erhalten haben, dazu Stellung zu beziehen und die Argumente, die wir kennen, einzubringen. Also es ist hier wirklich eine sehr effiziente Möglichkeit, die sich auch schon ausgewiesen hat, dass sie wirklich gehört wird, was wir zu sagen haben. Nicht einfach nur verunglimpft, auch wenn das ab und zu versucht wird. Aber ich meine, wenn im neuesten Metzgermeister-Heftchen das Editorial sogar sich auf den Veganismus bezieht und damit Argumenten das versucht wird, lächerlich zu machen, dann wissen wir zumindest, wir werden gehört.
Genau, und wenn sich der Fleischverband dann gezwungen sieht, an einer Pressekonferenz und mit Medienmitteilungen den Fleischkonsum zu verteidigen mit fadenscheinigen Argumenten, dann gibt uns das wiederum Gelegenheit zu reagieren und unsere Argumente erneut zu platzieren, von denen wir doch annehmen können, dass sie wissenschaftlich bedeutend abgestützter sind und letztlich überzeugender sind. Und insofern denke ich, dass diese Entwicklung, dieses Spiel aus Pro- und Kontra-Argumenten für uns letztlich unter dem Strich nur positiv sein kann und ein notwendiger, guter Schritt auf dem Weg zum Ziel.
Ja, und damit sind wir schon bereits am Schluss dieses Podcasts. Ja, also ich habe wirklich ungeheure Freude an diesem Projekt und wie hiermit auch die vegane Bewegung in der Schweiz eigentlich erstmals in der Geschichte, also wirklich historisch, was hier abläuft, in der demokratischen Politik auftritt. Und ich sehe das als ungeheure Chance für das Anliegen, für unsere Anliegen, für die ganze vegane Thematik sowieso auch und für die Tiere und etwas zu bewegen in diesem Bereich. Und wie wir heute auch angesprochen haben, ist es sicher ganz wichtig, sich zu überlegen, was kann ich tun, wie kann ich mich engagieren und dass vielleicht mein eigenes Vegansein, mein eigener privater Konsum einerseits zwar schon wichtig ist, aber doch sich zu engagieren, sich auch politisch zu engagieren, eine ungeheure Kraft auch bieten kann, um die Ideen weiterzubringen. Also macht hier mit, überlegt euch, ob ihr vielleicht nicht doch auch Zeit freimachen könnt, um euch hier einzubringen, euch politisch zu engagieren und hier mitzumachen, weil wir bieten diese Gelegenheit, dieses Projekt bietet die Gelegenheit und wir müssen sie jetzt einfach wahrnehmen, weil die Zeit dafür reif ist. Und es ist halt eben wichtig, auch nochmals die Bedeutung der Spenden zu betonen, weil mit dem eigenen Konsum kann man halt nur so viel ausrichten und mit Spenden kann man diesen Einfluss potenzieren. Man kann
viel mehr Leute dazu bewegen, vegan zu konsumieren. Und eben, dann bleibt es nicht nur bei sich selbst. Und so kann man die Sache wirklich effektiv auch unterstützen. Und ich hoffe, wir konnten euch jetzt im Rahmen dieses Podcasts das Projekt etwas näher bringen und euch auch Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr euch engagieren könnt, wie ihr dieses Projekt in Zukunft unterstützen könnt. Ja, Adriano, hast du noch etwas, das du hinzufügen möchtest, jetzt am Schluss dieses Podcasts?
Ich glaube, wenn ich noch etwas hinzufügen würde, dann könnte ich dein Schlusswort, Raffi, nur verschlechtern. Und insofern danke ich dir herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke dir auch vielmals, Adriano. Das war jetzt der vegan.ch Podcast, die Episode Nummer 66, präsentiert von der Veganen Gesellschaft Schweiz und heute der Giordano Bruno Stiftung. Wir freuen uns auf euch, wenn es das nächste Mal wieder heißt, vegan.ch Podcast. Tschüss vom Raffi. We'll be right back.